Liebe Gemeinde, ich möchte den eben gelesenen Worten aus diesen Worten eines auswählen und ein anderes von Paulus noch dazu. Der Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Dieser Paulus schreibt aber auch im Kapitel 2, in Kapitel 1 seines Römerbriefes, was man von Gott erkennen kann, ist unter uns offenbar, denn Gott hat es offenbart, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt gesehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Gottes Schöpfung weist auf den Schöpfer hin, wie ein Werk auf den Künstler, der es geschaffen hat. Und doch, diese Schöpfung ist geknechtet, seufzt, ängstigt sich. Ist da irgendwas geschehen? Ist zwischen diesen beiden Versen etwas geschehen? Dass das nicht mehr so eindeutig auf Gott hinweist, dass das nicht mehr stimmt, dass es nicht mehr stimmig ist? Liebe Gemeinde, ich möchte vorausschicken, dass wir uns am Dienstag früh um 6:30 schon zum Beten getroffen hatten, weil Herr Pfarrer Lotz, mein Amtsbruder, im Operationssaal war und wir wussten, jetzt steht eine 5-stündige Operation bevor. Da haben wir ihn ganz Gott anbefohlen und ihn umbetet, denn wie es in einem berühmten Buch eines Chirurgen auch heißt, oder der Buchtitel heißt so, hinter uns steht nur der Herrgott. Nun, wir haben die Nachricht auch für die Gemeinde, dass die Operation gut verlaufen ist und dass wir auch sagen können, soweit es den Umständen entspricht, geht es Herrn Pfarrer Lotz gut, wollen uns nachher aber trotzdem noch, also das wird angeboten, zum Beten treffen. Wir haben dann am Donnerstag in der Gebetsstunde erlebt, dass etwas mehr Beter wie sonst da waren und dass ich auch gefragt habe, aufgrund von einigen Gesprächen in der Gemeinde habe ich das getan, sollen wir nicht am Sonntag predigen über, warum lässt Gott das zu? Die Frage des Leidens. Ist das ein Gott der Liebe? All diese Fragen, die auch bis in unsere Gemeinde hinein jetzt doch einige umtreiben. Nicht nur wegen Herrn Pfarrer Lotz, auch haben wir erlebt, dass Herr Pfarrer Wilkens, der Vertreter sein sollte in der Zeit, wo ich auch noch mal in Urlaub gehen will, auch herzkrank geworden ist und wir immer noch auch da nach Vertretung suchen, Vertretung einer Vertretung. Außerdem, das ist nicht übertrieben, liegt meine Mutter in Wiesbaden im Sterben und es ist also auch durch andere Namen, die da gefallen sind, deutlich, dass im Augenblick doch einiges an Leiden, Krankheiten und Schmerzen da ist, was uns zu schaffen macht. Und daher einfach auch das aufzunehmen, jetzt in der Predigt und einmal einzugehen auf die Frage, man könnte fast sagen, die meistgestellteste Frage, der man begegnet als Christ oder als Pfarrer. Und da möchte ich zuerst ein Bild einblenden. Ein einfaches, ein kleines und dann ein größeres. Einmal haben mir die Konfirmanden was mit meiner Gitarre gemacht. Und als ich wieder hineinkam und schlug an den Akkord fürs nächste Lied, kam ein hässlicher Ton. Nicht jede Seite war da manipuliert worden. Aber einige Seiten wurden kräftig scheinbar verdreht. Es geht ja sehr schnell. Die Gitarre war verstimmt. Dieses schöne Instrument, dem große Künstler so wunderbare Werke entlocken können, plötzlich ein hässlicher Ton. Keiner der Konfirmanden wäre aber ganz sicher auf die Idee gekommen, dass das daran liegt, dass der Gitarrenbauer etwas falsch gemacht hat. Sie wussten, da ist was manipuliert worden, gedreht worden, verstimmt worden. Dass etwas nicht mehr stimmt, dass etwas nicht stimmig ist, dass etwas in unserer Schöpfung nicht gut klingt, das hat inzwischen der Letzte ja gemerkt. Die Frage ist nur, warum ist das so? Was hat Gott damit zu tun? Normalerweise lautet das Problem so, wird es so formuliert, auch von den großen Philosophen, die darüber grübeln. Wenn Gott, das haben wir eben im Glaubensbekenntnis bekannt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er angesichts dieser Schöpfung, die auch geschüttelt wird von Leiden, Schmerzen und Tod, nicht gut sein. Wenn Gott aber gut ist, dann kann er nicht allmächtig sein. Entweder ist er beides nicht, auf jeden Fall gibt es da einen Bruch. Da stimmt etwas nicht, da ist etwas nicht mehr stimmig. Das ist in Kurzfassung das Problem. Wer also an einen guten Gott glauben möchte, muss sich mit der Frage auseinandersetzen, weshalb dann er nicht eingreift, angeblich. Wer an ihm als guten, gütigen Gott festhalten will. Wer an einem allmächtigen Gott festhalten will, muss sich damit auseinandersetzen, wie dieser Gott denn dann gut sein kann. Und so kommen manche, das weiß ich durch diese Gespräche auch, eben zu dieser Lösung. Entweder ist er eben der gute alte Mann mit dem langen weißen Bart, aber nicht allmächtig, unfähig, etwas zu ändern an den Leiden der Schöpfung. Ein schwacher Gott. Oder er ist eben ein allmächtiger Gott, aber ein furchtbarer Despot, ein Quälgeist, ein grenzenloser Diktator. Ja, ein Dichter, Rimbaud, hat es sogar auf die Spitze getrieben. Wenn es Gott gibt, dann ist er der Teufel, hat er gesagt. Möchte ein zweites Bild einblenden. Ein alter Wissenschaftler, ich habe ihn noch selber besuchen dürfen, weil ich ihm viel verdanke. Er ist so wirklich ein ehrwürdiger Mann, Professor Dr. 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 lebt in der Schweiz. Und er hat erzählt, dass er vor dem Zweiten Weltkrieg sehr oft im Kölner Dom war. Und er hat dann immer, wenn er da gereist ist und auf dem Kölner Hauptbahnhof umsteigen musste oder so, dann hat er sich Zeit genommen. Das ist ja ganz nah am Hauptbahnhof. Und dann ging er in dieses Bauwerk. Und er beschreibt es in einem seiner Bücher so: Dieses schöne gotische Bauwerk bewunderte ich manchmal stundenlang mit den anmutigen, emporstrebenden Pfeilern, dem prächtigen, hochgewölbten Dach, den mittelalterlichen, bunten Glasfenstern. Und je mehr ich diesen Bau bewunderte, desto mehr bewunderte ich auch die Baumeister und Maurer, die im Laufe von Jahrhunderten diesen schönen Dom entwarfen und bauten. Alle diese anmutigen Linien waren offenbar nicht nur von Experten der Baukunst entworfen, sondern auch von Menschen, die zusätzlich zu Mathematik, Geometrie und Architektur auch viel Schönheitssinn hatten. Das ist einfach ein überwältigender Eindruck, da zu stehen und diese Qualität dieser handwerklichen Kunst zu bewundern. Und so bewunderte er nicht nur den Bau, sondern auch den Baumeister und alle, die da ihr Handwerk gelassen haben. Besonders, wenn man denkt, dass das keine Leute waren, die modernen Mittel besaßen, Vorrichtungen, maschinell, muss man das bewundern. Also zeigt der Dom doch etwas von dem Geist, der dahinter steckt. Sich vorzustellen, so etwas hätten die Backsteine aus sich selber gebaut, ist Unsinn. Und dann erzählt er, dass er sich erinnert an seine große Enttäuschung, als er diesen Dom im Herbst 1946 zum ersten Mal nach dem Krieg wieder sah. Die beiden Türme standen noch und ragten aus dem furchtbaren Trümmerfeld empor. Außer dem Dom selbst war fast alles dem Erdboden gleich gemacht. Manche sagen, Köln war eine der meist bombardiertesten Städte. Und man sah, wenn man erst näher kam, die riesigen Löcher, die in das massive Mauerwerk gebombt waren. Es hat mehrere Tonnen Beton und Ziegelsteine gebraucht, um allein diese Löcher in den Türmen zu stopfen und wieder zu ersetzen. Und unten, das Dach war weg, mitten im Dom lagen knietief hoch, überall Trümmer, zerfetztes Holz, pulverisiertes Mauerwerk und riesige Steinblöcke. Ein chaotisches Bild machte auf ihn einen tiefen Eindruck, besonders wenn er an die frühere Schönheit dachte. Aber während dieser Gedanken hat er auch gewusst, nie konnte das Trümmerfeld dieses einst so schönen Gebäudes in Zusammenhang gebracht werden mit der Unfähigkeit der Handwerker oder des Baumeisters. Dieses zerstörte Gebäude sehen und gleichzeitig traurig sein darüber und verzweifelt bedeutete nicht, an der Fähigkeit des Baumeisters zu zweifeln, nur weil sein Werk nun jetzt in Trümmern lag. Man hätte lange Zeit nachdenken müssen, sagt er, um auf so eine absurde Idee zu kommen. Im Gegenteil, die Reste deuteten gerade umso mehr an, wie schön das Ganze gedacht war, wie wunderbar es einmal ausgesehen haben musste. Das heißt, wie gut die Architekten es geplant hatten. Sie verstehen natürlich, dass das ein passendes Bild ist für unsere Schöpfung und für uns Menschen darin. Gott hat die Welt anders gedacht, als sie heute ist, geschüttelt von Schmerzen, Leiden und Tod. Und das ist der erste wichtige Punkt heute Morgen. Wir brauchen nicht mit einem frommen Augenaufschlag uns zu ergeben und das alles hinzunehmen. Gegen Schmerzen, Leiden und Tod sein heißt nicht gegen Gott sein. Ich kann medizinische Forschung als eines der christlichsten Werke ansehen und vorantreiben und dabei wissen, ich handle nicht gegen Gott. Denken wir ja nicht, das ist selbstverständlich. Es gibt andere Religionen, in denen wäre das ganz anders. Schon vor vielen Jahren habe ich einen Pfarrer in Bremen kennengelernt, der mir erzählte, nach einer Sendung über neue Forschungen auf dem Gebiet von Kontergan und Ersatzkörperteilen, dass man da etwas nun machen konnte, dass die Kinder wieder längere Arme haben könnten. Und er hat das einer Familie von Konfirmanden, wo er nicht wusste, ob die auch diese Sendung halt gesehen haben, mitteilen wollen, wo er wusste, die Krankheit ist in dieser Familie. Und dann hat er das erzählt und der Vater sagte schon am Telefon, oh nein, Herr Pfarrer, da werden wir überhaupt nichts tun bei unserem Kind. Das ist nämlich das Karma von diesem Kind und das Kind muss diese Dinge erleiden wegen irgendwelcher Sünden und Schulden in einem vergangenen Leben. Ich war selber noch nicht in Indien, aber ich habe deswegen sehr intensiv gesprochen mit Leuten, die da waren. Sterben heute noch in Seitengassen von Kalkutta Menschen tagelang mit dem Gesicht auf der Gosse liegend, ohne dass einer sie anrührt. Man darf gar nicht eingreifen. Das würde ja bedeuten, in das persönliche Schicksalsrad dieses Menschen eingreifen und das würde nicht ihm helfen, weil es ja ihm verbauen würde, in einem nächsten Leben jetzt auf einer höheren Stufe wiedergeboren zu werden. Dieser Mensch muss das durchmachen. Und es ist erschütternd in unserem Land, auch jetzt schon durch den großen Einfluss dieser Reinkarnationslehre zu hören, dass es Menschen gibt, die sagen, die Juden mussten das ja alles durchmachen, die hatten eben ein schlechtes Karma abzubüßen. Auf diese Weise, das nur nebenbei, wird unserer kalten Gesellschaft noch Wasser auf die Mühle gegossen und ein Egoismus noch weltanschaulich gestützt. In der Bibel finde ich, dass es immer richtig ist zu helfen. Jesus tun Krankheit, Leiden und Schmerzen weh. Er heilte nicht alle, aber er heilte, wo er war und er tat wohl und es war richtig. Und das heißt, wir dürfen mit gutem Gewissen zornig sein auf Leiden, Schmerz und Tod und dabei wissen, wir sind damit nicht gegen Gott, sondern auch Gott leidet an einer Welt, die nicht mehr so ist, wie er sie sich gedacht hatte. Aber das ist nun die Frage, warum lässt Gott das zu? Und da möchte ich mit Ihnen nachdenken, ganz kurz in einem zweiten Teil, über das Wesen der Liebe. Wir werden dann sehen, warum das nötig ist. Liebe ist in der Bibel sehr wichtig, denn Gott ist Liebe. Wenn wir jetzt aber mal erst bei uns Menschen anfangen, und das erlaubt die Bibel, denn die Liebe zwischen einem Geliebten und dem Liebenden ist ein Abbild zur Liebe, von der Liebe Gottes zu uns. Der ist der Bräutigam und wir sind die Braut. Jesus wirbt um uns in diesem Bild, das Jesus öfters gebraucht, wie ein Bräutigam, der uns liebt und zwar zuerst liebt um unsere Gegenliebe, dass wir sie erwidern. Wenn nun ein junger Mann, sagen wir es konservativ, sich verliebt und er wirbt und das Mädchen weiß noch nichts davon. Er wirbt um die Liebe des Mädchens. Dann gehört es zum Wesen der Liebe, dass er sie freilässt. Das heißt, wenn er wirbt und sie bedenkt mit Aufmerksamkeiten und Kleinigkeiten, so dass sie merkt, er interessiert sich für sie, dann ist irgendwann die Frage, wird sie dieses Werben erwidern? Wir haben in der Bibel ein Beispiel dafür, wie Zwang die wahre Liebe ausschließt. Das ist der Amnon und die Tamar, die der Amnon durch eine List in sein Zimmer bekommt und sie dann überwältigt und seine Liebe verkehrt sich schon kurz danach in Ablehnung und Hass und Gleichgültigkeit. Das heißt, im Gegenzug, Liebe, das Wesen der Liebe ist Geduld, bis der andere in freien Stücken diese Liebe erwidert. Sonst kann aus der Liebe nichts Schönes entstehen. Liebe scheidet Zwang aus, Druck und Gewalt. Das ist auch der Fehler gewesen der Staatsform des Sozialismus in der ehemaligen DDR und dieser komische Titel Anti-Schutzwall, Antifaschismus-Schutzwall bedeutet ja, dass man meinte, dass man sich einbildete, nun haben wir etwas gefunden, das so gut ist, das so absolut richtig ist, das die Wahrheit ist. Und deswegen haben wir das Recht, auch die anderen zu ihrem Glück zu zwingen. Und auch wenn sie es noch nicht verstehen, wenn sie es aus Freiheit noch nicht einsehen, haben wir das Recht, eine Mauer zu ziehen, um sie schon dann zu überzeugen, dass es gut war, sie zu ihrem Glück zu zwingen. Aber allein diese Methode schließt Glück aus. Zwang zerstört das Glück. Erst die freie Erwiderung aufgrund von der Einheit von Körper, Seele und Geist und nicht die Vergewaltigung von Körpern führt zu einer Schönheit und Würde in der Liebe. Und nun übertragen wir das auf Gott. Die Bibel tut es auch. Gott ist Liebe und er liebt sein Geschöpf und nun wirbt er um sein Geschöpf und doch muss er, seltsam, Gott ist allmächtig, gibt es etwas, was er nicht kann? Tatsächlich, ich würde an dieser Stelle sagen, er kann nicht den Menschen zur Gegenliebe zwingen. Und nun erlebt Gott das, was ein vom Schweizer Theologe mal so schön formulierte, der Mensch ist das Risiko Gottes. Emil Brunner war das. Gott musste, in Anführungszeichen, den Menschen auch die Möglichkeit zum Nein geben. Wahre Liebe würde trotz großen Werbens bedeuten, dass ein Verliebter den Geliebten freilässt, wenn die Botschaft nach der Prüfung und Selbstprüfung lauten würde, ich kann dich nicht zurücklieben. Und Gott auch, das ist biblische, reformatorische Theologie, musste an dieser Stelle den Menschen freilassen. Wer etwas anderes behauptet, behauptet damit, dass Gott seine Schöpfung bei Pflanzen und Tieren abschließen hätte sollen. Aber zum Menschen hat er gesagt, nur zum Menschen, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und er schuf den Menschen zum Bilde Gottes, schuf er ihn. Und unsere tiefe Würde liegt darin, in unserer Tragik Nein sagen zu können. Wir sind relativ frei. Wir sind aber nicht frei, die Folgen davon abzustreifen. Wir sind nicht frei, uns gegen Naturgesetze aufzulehnen und zu sagen, ich springe aber doch von diesem Berg, auch wenn ich keine Flügel habe, und unten heil anzukommen. Wir sind nicht frei zu sagen, ich gehe aber doch mit 160 in diese Kurve, obwohl man sie nur mit 100 bewältigen kann, und dann zu sagen, ich verletze mich dennoch nicht. Und wie Naturgesetze, so gibt es auch geistliche Gesetze. Und wenn wir in unserem Schöpfer allein wahre Erfüllung finden können, sind wir nicht frei, uns gegen ihn zu entscheiden und gegen sein Liebeswerben und doch ohne Leiden, Schmerzen und Tod zu leben. Das ist sehr grundlegend gesagt jetzt, und ich habe auch vor, heute grundlegend einfach zu bleiben, weil ich das nicht anders kann, als deutscher Theologe bei Adam und Eva anzufangen. Und dann in einem zweiten Teil am nächsten Sonntag möchte ich nochmal speziell auf Leiden im Leben der Christen eingehen. Aber Gott, der die Freiheit ließ zum Nein, und Adam und Eva haben das gewählt, und wir alle tragen mit die Folgen einer entfremdeten, gefallenen, gebrochenen Welt. Genauso diese Freiheit lässt Gott auch in seinem zweiten Liebeswerben, in Jesus Christus, den er uns hinterhergesandt hat. Denn das ist das Wunderbare. Er hat nicht, wie es ein deutscher Kaiser gemacht haben soll, dann gesagt, macht doch euren Dreck alleine, sondern er hat uns seinen Sohn hinterhergeschickt. Und er hat wieder geworben. Und er hat es so genannt beim Zachäus. Des Menschensohn ist gekommen zu suchen, was er verloren hat oder was verloren ist. Und das allererste christliche Bild ist nicht das Bild des Kreuzes, sondern wenn Sie in die Katakomben gehen, ich war selbst noch nicht da, würde es mal sehr gern sehen, dann sehen Sie, das ältere christliche Motiv ist das Bild vom Hirten und dem Schaf. Der Hirte, der das verirrte Schaf nahm auf seine Schultern und zurückbringt auf den Weg. Jesus, der Skandal bleibt, hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Aber das bedeutet auch, warum sollte ich dann diese Möglichkeit nicht ergreifen? Wenn Jesus für Gott die letzte Möglichkeit war, dann ist er es auch für uns. Und deswegen möchte ich schließen mit einem anderen Gedanken, um sie nicht in diese kommende Woche einfach nur so jetzt zu entlassen. Sondern bitte drehen wir den Spieß auch einmal um. Ich muss selber zugeben, dass ich nicht selber drauf gekommen bin, sondern durch ein Buch, das ich Ihnen allen empfehlen möchte. Warum lässt Gott das Gute zu? John Gerstner. Wenn es so ist, und das leugnet die Bibel nicht, dass eine Welt, die sich als gesamte Schöpfung zumindest abgewandt hat von ihrem Schöpfer, wenn es so ist, dass diese Welt Gericht verdient, dann ist es eigentlich ein Wunder, dass es noch so viel Grund zum Danken gibt. Denn Gott ist geduldig. Und nun kommt es, gerade diese Frage, warum lässt Gott es zu, ist ja bei vielen Menschen, das muss man leider dann feststellen in Gesprächen, keine echte Frage. Dann wäre ich der Unwissende und Gott der Wissende und ich würde wirklich fragen. Ich bin der, der es nicht weiß und fragt. Warum? Das ist doch völlig in Ordnung. Aber man stellt eben sehr schnell fest, diese Frage ist oft schon eine Anklage. Warum lässt Gott das zu? Das heißt eben, er lässt es zu und deswegen mit diesem Gott bin ich fertig. Und so kommt man nicht weiter, Denn Gott, das sagt die Bibel auch, widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Und wenn wir die Bibel studieren, dann müssen wir sagen, es ist geradezu die Geduld Gottes, dass er noch nicht eine allgemein ihm gegenüber gleichgültige Welt, allgemein gesagt, gerichtet hat, sondern es ist geradezu die Geduld Gottes, die diese Frage möglich macht. Warum lässt Gott es zu? Denn Gott lässt es zu. Das heißt, er lässt uns frei. Mit all den schrecklichen Folgen, die das auch haben kann. Aber das bedeutet, wie es in Prophet Jeremia auch mal heißt, du Mensch musst inne werden, was es bedeutet, Gott deinen Herrn zu verlassen. Auf großer Ebene jetzt gesagt. Leiden im Leben der Christen, im Konkreten dazu nächsten Sonntag. Aber insgesamt ist ja gerade die Geduld Gottes der Grund, warum im Petrusbrief es heißt, da sind einige, die lästern und sagen, ach Gott hat die Welt im Stich gelassen. Er greift nicht mehr ein. Und in Wirklichkeit wartet Gott jeden Augenblick, dass die Menschen sein Angebot, das er in Jesus uns hat kommen lassen, das heißt, er hat eingegriffen vor 2000 Jahren, und wartet nun, mehr kann man nicht geben als sich selbst, dass wir antworten auf dieses Liebeswerben. Komm und kehr um zum Leben. Und deswegen möchte ich, dass wir auch mit diesem anderen Gedanken gehen. Nicht nur, warum lässt Gott das Leiden zu, sondern auch, warum lässt Gott das Gute zu? Ist es nicht ganz komisch? Wundern Sie sich nicht auch über uns Menschen? Und über sich selbst, wie selbstverständlich wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, ohne Danke zu sagen. Und ich gebe zu, es gibt große Leiden, aber auch schon bei wenig Leiden. Sofort kommt Gott ins Spiel und man sagt, wie kann Gott es zulassen? Aufgewogen auf einer Waage müsste man sagen, okay, du hast alles, was Gott dir an Wunderbarem schenkt. Und meine Frau und ich haben es gerade wieder genießen dürfen, eine Karte für ein Musical geschenkt bekommen zu haben. Wir haben diesen Kulturgenuss gehabt. Wir haben hinterher noch an einem lauen Sommerabend auf der Straße gesessen und was gegessen und getrunken. Und Gott schenkt uns alle diese wunderbaren Dinge. Und wir sagen so wenig Danke. Und sofort, so wie es etwas gibt, was uns wehtut, warum lässt Gott es zu? Und da gibt es ja diesen frechen Pfarrer Wilhelm Busch, der etwas kess mit den Menschen umsprang und als wieder einmal eine Frau ihn anklagte oder in seiner Gegenwart, jetzt ist ein Pfarrer da, jetzt kann ich es mal wieder loslassen. Ja, und Herr Pfarrer, wo Sie schon mal da sind, warum lässt Gott das alles zu? Dann sagt er, ach so, Sie haben also Ihr Leben lang für alles Gute in Ihrem Leben gedankt, ja, dann dürfen Sie auch jetzt mal richtig anklagen. Dann dürfen Sie auch mal richtig anklagen. Und die Frau wurde ganz still, weil sie merkte, ja, das stimmt ja, das ist ein großes Missverhältnis. Was ist da los mit uns? Warum sind wir so unfair mit Gott? Und deswegen kommt dieser Autor dann ganz seltsam und provokativ zu dem Schluss, das Leiden in der Welt ist gar nicht das Problem. Die Freude ist das Problem. Dass Gott einem Menschen, Nietzsche nannte ihn, ein krabbelndes, gleichgültiges Ungeziefer, das auf der Erde herumkriecht, noch gegenüber so viel Geduld hat, dass trotz allem noch so viel Freude möglich ist, noch so viel Lust, noch so viel Schönes, noch so viel bewahrende Kräfte, noch so viel Heilung, auch Selbstheilungskräfte, wenn wir uns verwunden, körperlich, seelisch, auch Selbstheilungskräfte, die Gott in die Schöpfung gelegt hat, noch wirken. Und deswegen möchte ich schließen mit Worten, wie ich sie fand, in einem Buch, das im Augenblick so ein bisschen ein Bestseller in unserer Gemeinde zu werden scheint, ein Andachtsbuch mit Überlebensgeschichten für jeden Tag. Und da steht für den 19. Juli, ist nicht lange her, warum lässt Gott das zu? Und bitte glauben Sie mir, es ist kein Trick, mit dem ich mich ablenken will von dem vielen Leiden, sondern es ist einfach wichtig, dass wir das andere Gewicht auch in die Waagschale werfen. Warum lässt Gott das zu? Dass die Sonne über alle Menschen ihr Licht verströmt, dass der Regen die Erde feuchtet, dass Pflanzen aufwachsen und Blumen blühen, dass Bäume leben und Früchte bringen, dass Vögel und Insekten durch die Luft schwirren, Fische das Wasser beleben und Menschen und Tiere die Erde bevölkern. Warum lässt Gott das zu, dass Mann und Frau sich in der Liebe erkennen, dass Kinder geboren und groß werden, dass Augen sehen, Ohren hören, Hände tasten, Menschen miteinander sprechen können? Warum lässt Gott das zu, dass Menschen denken und arbeiten, ruhen und spielen, lieben und lachen, laufen und leben können, dass sie Bilder malen und anschauen, Musik machen und anhören, Bücher schreiben und lesen, Häuser bauen und bewohnen können? Warum lässt Gott das zu, dass es Jahreszeiten und Festzeiten, Saat und Ernte, Himmel und Erde, Land und Meer, Berge und Täler, Flüsse und Meere, Wege und Ziele gibt? Warum lässt Gott das zu, dass wir atmen und essen, singen und tanzen, nehmen und geben, festhalten und loslassen, forschen und erkennen, planen und aufbauen können? Warum lässt Gott es zu, dass die Erde von der Sonne so weit entfernt ist, dass das Leben gewärmt, aber nicht verbrannt wird, dass sich die Erde um sich selber dreht, damit Tag und Nacht, Licht und Dunkel entstehen, dass die Erdachse um 23 Grad geneigt ist, damit es 4 Jahreszeiten gibt? Warum lässt Gott das zu, dass Menschen zu ihm kommen, mit ihm reden, unter seiner Obhut Zuflucht finden und für ihre Sünde Vergebung erlangen können? Warum lässt Gott das zu, dass sein Sohn Jesus Christus für uns lebt, leidet, stirbt, aufersteht und wiederkommt, damit wir nach einem erfüllten Leben hier, an einem ewigen Leben dort, mit Gott teilhaben dürfen? Warum lässt Gott das zu? Weil er es gut meint. Und so dürfen wir den Blick nicht dafür verlieren, in allem, was uns drückt, dass es immer noch sehr viel Grund gibt, Danke zu sagen für einen Gott, der seine Schöpfung und sein Geschöpf darin nicht im Stich gelassen hat, sondern im Glauben erhält. Die Spannung ist groß, wie Paulus es schreibt. Wir leben in der Hoffnung. Das heißt, wir haben noch nicht das, was wir erhoffen. Wir sehnen uns. Wir sind nicht mehr das, was wir mal waren. Gott arbeitet an uns. Aber wir sind auch noch nicht das, was wir sein werden. Aber auf diesem Weg erhält uns Gott. Wir haben nicht eine Antwort auf alle Fragen, aber wir haben eine Adresse. Und das ist der menschgewordene Gott in Jesus Christus, der alles kennengelernt hat, worunter auch wir seufzen und uns gleich wurde, bis hin in die Frage: Warum hast du mich verlassen? Deswegen dürfen auch wir fragen, warum. Das ist nicht verboten. Aber wir fragen ihn und die Frage geht nicht ins Leere. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.